Ja, so groß ist der Herr. Ich finde das schön, dass wir dieses Lied hören konnten, innerlich singen konnten, weil wir haben das letztes Mal in unserem Gottesdienst auch spontan gemacht. Wir sind rausgegangen in den Garten und da kann man ja singen draußen und da haben wir das angestimmt und das war einfach mal schön, nach langer Zeit als Gemeinde mal wieder zusammen singen zu können. Und dann haben wir noch ein anderes Lied gesungen und sind nachher wieder reingegangen, um den Rest mit Unterstützung von Tontechnik zu machen. Es ist toll, es ist bewegend, von der Größe Gottes zu singen. Und doch, ich schätze mal, das geht euch auch so, wie mir wäre es natürlich viel schöner, wir könnten das, wie wir es früher gewohnt waren, so alle miteinander gemeinsam als kräftig, als Chor miteinander solche Loblieder singen. Gott ist groß. Aber vielleicht fragt ihr euch auch schon länger, so wie ich, was soll das? Was soll das? Da leiden im Moment auf der ganzen Welt so viele Menschen unter den gegenwärtigen Umständen, unter dem Zustand, unter all seinen Folgen, unter den Einschränkungen, unter Krankheit und so weiter. Wir fühlen uns hilflos. Wir beten schon lange um Gottes Eingreifen, um Hilfe, um ein Ende der Pandemie. Und was passiert? Stattdessen steigen die Zahlen weltweit immer noch und auch hierzulande wieder. Und schon ist das Wort Lockdown wieder im Gespräch. Hat Gott uns eigentlich vergessen? Könnte man ja fragen. Ich bin überzeugt, nein, natürlich nicht. Und mir fiel zum Stichwort Lockdown ein uralter Bericht aus der Bibel ein und da geht es um 8 Menschen, die sich freiwillig einem Lockdown unterworfen haben. Wer macht das schon freiwillig, ne? Aber ich lese Gottes Wort und wir können es mitverfolgen. 1. Mose 7 erstmal, die Verse 11 bis 14. Es war im 600. Lebensjahr von Noah, am 17. Tag des 2. Monats. Alle Quellen in der Tiefe brachen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte regnete es in Strömen. Aber Noah und seine Frau, seine Söhne Sem, Ham und Japhet, sowie die 3 Schwiegertöchter, waren genau an diesem Tag in das Schiff gegangen, zusammen mit den verschiedenen Tierarten. Niemand fehlte. Alle waren an Bord, genau wie Gott es Noah befohlen hatte, und der Herr schloss hinter ihnen zu. Lockt. So, jetzt versuchen wir mal andeutungsweise uns in diese Situation hineinzudenken. Wie mögen sich die Menschen in diesem Schiff in der Arche gefühlt haben? 40 Tage und Nächte nur Regen und Flut und dann steigt das Wasser höher und höher und bleibt, wie wir lesen, 150 Tage auf Höchststand. 150 Tage trübe Aussichten, trübe Stimmung. 150 Tage lang kein Land in Sicht. 150 Tage lang ohne festen Boden unter den Füßen. Alles schwankt. Vielleicht auch 150 Tage Übelkeit, Elend. 150 Tage lang eingeengt und beansprucht. 150 Tage keine Sonne mehr, 150 Tage lang Depressionen, kein Silberstreif am Horizont, 150 Tage, das sind 5 Monate, fast ein halbes Jahr. Und in dieser Zeit gab es nur eins, die Wassermassen wachsen und wachsen und wachsen, bis selbst die Berge nicht mehr zu sehen sind. Okay, ich nehme mal an, jeder von uns kennt schwere und zermürbende Tage, Wochen vielleicht, sogar Monate. Und um uns herum wird alles scheinbar nur noch schlimmer. könnte verstehen, wenn Noah und seine Familie gedacht hätten, jetzt sind wir zwar nicht ertrunken, aber doch lebendig begraben in diesem Kasten. Hat Gott uns etwa vergessen? Wir lesen nichts in dieser Zeit davon, ob da weiter Gott gesprochen hat, ob da ein Gespräch stattgefunden hat. Bis dann dieser erste schöne und hoffnungsvolle Satz nach langem kommt und die Geschichte weitergeht, da, bei Luther heißt es so schön, da gedachte Gott an Noah. Da gedachte Gott an Noah. Ich lese weiter, 1. Mose 8, 1 bis 14, das ist jetzt der längere Abschnitt. Aber Gott hatte Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Er sorgte dafür, dass ein Wind aufkam, der das Wasser zurückgehen ließ. Die Quellen in der Tiefe versiegten und die Schleusen des Himmels wurden verschlossen, sodass kein Regen mehr fiel. Nach den 150 Tagen ging das Wasser allmählich zurück und plötzlich am 17. Tag des 7. Monats saß das Schiff auf einem der Berge von Ararat fest. Bis zum ersten Tag des 11. Monats war das Wasser so weit gesunken, dass die Berggipfel sichtbar wurden. Nach weiteren 40 Tagen öffnete Noah das Fenster, das er eingebaut hatte, und ließ einen Raben hinaus. Der flog so lange ein und aus, bis das Wasser abgeflossen war. Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Dann wartete er noch weitere 7 Tage und ließ die Taube erneut hinaus. Sie kam gegen Abend zurück mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Da wusste Noah, dass das Wasser fast versickert war. Eine Woche später ließ er die Taube zum 3. Mal fliegen und diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Im 601. Lebensjahr Noahs, am 1. Tag des 1. Monats, war das Wasser abgeflossen. Noah entfernte das Dach vom Schiff und hielt Ausschau. Tatsächlich, das Wasser war verschwunden. Am 27. Tag des 2. Monats war der Erdboden wieder trocken. Aber Gott hatte Noah und die Tiere in der Arche nicht vergessen. Oder wie es in der Lutherbibel steht, da gedachte Gott an Noah. So wird diese Wende eingeleitet. Und bitte versteht diesen Satz nicht falsch. Gott hatte Noah und seine Familie nie vergessen. Gott ist kein vergesslicher Greis, den man daran erinnern müsste, was er mal gesagt hat und was er mal begonnen hat. An anderer Stelle in der Bibel lesen wir zum Beispiel, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals, lässt Gott seinem Volk ausrichten. Oder vielleicht hast du auch schon dieses andere Versprechen aus dem 115. Psalm öfters mal gehört. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er, der Schöpfer, der Richter, der Retter dieser Welt, er greift hier ein. Er stoppt den Regen, er verschließt die unterirdischen Quellen, er lässt frischen Wind aufkommen und die tödliche Flut verliert ihre Kraft. Das Wasser fällt, muss schließlich wieder in seine Grenzen zurück. So ist Gott. Er vergisst Noah nicht. Er vergisst Noahs Frau nicht, er vergisst seine Kinder nicht, die Schwiegerkinder nicht. Auch nicht das übrigens, was sie zum Leben und Überleben brauchen. In dem Zusammenhang spielen übrigens auch die Tiere wieder eine wichtige Rolle. Nach der großen Flut vergessen wir manchmal, denn von da an, seit dieser Sintflut, sollten sie neben den Pflanzen zu den Lebensmitteln des Menschen gehören. Kann man nachlesen in der Bibel. Falls du irgendwann mal gedacht hast, falls sie irgendwann mal gedacht haben, Gott hat mich aus den Augen verloren.
vergiss es bitte ganz schnell wieder. Er vergisst dich nicht, er vergisst mich nicht. Er weiß, was dich in den letzten Wochen oder Tagen um den Schlaf gebracht hat. Er hat nicht vergessen, dass du dich oft genug sehr elend gefühlt hast. Er kennt deine Zweifel, er kennt meine schwankenden Gedanken, er kennt unseren Unglauben. Und er weiß auch, dass wir so gerne glauben, lieben, hoffen möchten. Aber dass diese Sehnsucht vom Alltagstrott so oft erstickt wird. Die einen, die werden in dieser Krise im Beruf so stark gefordert, dass sie sich nicht mehr imstande fühlen, privat noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Andere, die leiden vielleicht gerade in dieser Zeit unter ihrer Einsamkeit und kommen innerlich genauso wenig zur Ruhe wie etliche stressgeplagte Familien oder alleinerziehende Mütter. Gott weiß das. So wie Noah zu Beginn dieses Weltendramas Gnade vor Gott fand, kümmerte sich Gott auch dann weiter um ihn und um seine Familie. Aber er denkt auch an uns hier und heute, heute Morgen und weltweit, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit seinem ganzen Herzen. Und das heißt, Gott zeigt den Menschen heute noch genauso seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Gnade. Manchmal siehst du nichts oder noch nichts davon. Manchmal bin ich einfach blind dafür. Oder es ist im Moment noch nicht der Zeitpunkt, an dem Gott zeigen will, was er längst geplant hat. Ich persönlich, ich möchte hier von Noah lernen. So einsam er sich all die Monate gefühlt haben mag, er konnte immer noch mit Gott sprechen. Er konnte hoffen. Er konnte harren, dieses alte Wort in der Bibel, ne? Harren. Harren ist nicht so ein untätiges Sitzen an der Bushaltestelle und warten, bis der Bus kommt, sondern harren ist ein aktiv sich entgegenstrecken dem, was kommen wird. Markante Sprache in der Bibel. Dieses Harren ist durch und durch aktiv. Und Noah hat auf Lebenszeichen geachtet, geharrt, sich dem entgegengestreckt. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei mir? Will ich so zufällig über was stolpern oder wache ich morgens auf und sage, hey, Gott, wie schön, dass du mich geweckt hast, wie gut, dass ich meine Sinne gebrauchen kann und ich bin gespannt, was du heute vorhast. Lass es mich doch irgendwie erkennen. Ich möchte Ausschau halten nach Gelegenheiten, nach Möglichkeiten, nach dem, wie du mit mir sprichst heute. Diese Lebenszeichen, die Noah dann bekommen hat, als erstes hört die Arche nach vielen Monaten auf zu schaukeln und zu schwimmen. Das Schiff setzte auf, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Als nächstes, für Noah vielleicht noch nicht sichtbar, tauchen die Spitzen der Berge wieder auf. Und dann wieder einige Monate später bringt eine Taube ein Lebenszeichen von ihrem Erkundungsflug mit. Ein frisches Ölblatt. Zeichen dafür, dass etwas wächst, dass ein neuer Lebensraum entsteht. Und schließlich kommt die Taube eines Tages nicht mehr zurück, wieder ein Lebens- und Hoffnungszeichen. Also mindestens drei Lebenszeichen, die Noah bekommt. Aber die Folgen, wie man an dem Kalender auch sieht, nicht Schlag auf Schlag. Heute, nächste Stunde, übernächste Stunde oder heute, morgen, übermorgen, sondern das dauert. Alles hat seine Zeit, heißt es schon beim Predigerbuch. Und alles kommt zu seiner, zu Gottes Zeit. Und in diesen Versen, wie schon erwähnt, liest sich der Bericht wie die Eintragung eines Logbuches. Mit genauem Datum, natürlich haben die Juden heute auch einen anderen Kalender, aber ich habe das einfach mal in unseren Kalender so übertragen. Erster Monat wäre der Januar, zweiter der Februar und so weiter, damit man einfach einen Überblick bekommt über diese Zeiträume hier. Es liest sich mit genauem Datum, den Beschreibungen, das erste Lebenszeichen kommt nach 150 Tagen. Das zweite kommt nach weiteren 150 Tagen. Und das dritte dann eine Woche später, da wird es dichter. Und danach mussten Noah und Familie noch weitere zwei Monate warten, bis sie die Arche verlassen konnten. Aber wie gesagt, Noah war nicht die ganze Zeit untätig. Noah hat was getan. Er hat danach gefragt, ob die Zeit bald da ist. Und er hat es getestet mit Hilfe der Vögel, die er fliegen ließ. Ich weiß nicht, ob Gott ihm das gesagt hat oder ob das ihm so eingefallen ist oder wie auch immer. Er hat was getan. Bis er dann schließlich am Schluss das Dach von der Arche riss und sah, was er vielleicht manchmal nicht mehr zu hoffen gewagt hatte, dass er es nochmal sehen würde. Er sah den Himmel mit ganz neuen Augen. Und er sah die Erde. Sie waren wieder zu Hause. Und in diesem Bericht von der Sintflut ging es übrigens um die zweitgrößte Rettungsaktion der Welt. Nur die zweitgrößte? Ja, weil es noch eine größere gegeben hat. Die war weniger spektakulär, aber umso dramatischer. Es geht um Gottes Rettungsaktion vor 2000 Jahren, vor über 2000 Jahren. Da kommt Gott auf diese Welt, stellt sich uns Menschen ganz persönlich vor und sagt, hier bin ich, zeigt sich uns in Jesus Christus. Und er zeigt, wie er ist, gnädig, barmherzig, geduldig, aber genauso voller Eifer, voller Liebe zu uns Menschen. Er lässt nicht zu, dass die Flut des Verderbens die Menschen für immer und ewig vernichtet. Und darum setzt er sich selbst dieser Flut aus. Das ist schon krass. Jesus muss trinken, was uns ertränken will. Er muss sich dem aussetzen, was uns hinunterreißen will. Nein, er muss nicht, aber er tut es freiwillig, aus Liebe zu uns. Und dann stirbt er sprichwörtlich den milliardenfachen Tod. Deinen und meinen Tod inklusive. Wir sind gestorben und er ist für uns damals schon gestorben. Bitte vergiss das nicht. Wenn einer weiß, was Einsamkeit bedeutet, dann er. Wenn einer unter Schmerzen und Krankheit zu leiden hatte, dann er. Wenn einer von Angst und Anfechtung in seinem Leben reden kann, dann er. Spätestens in diesem Moment am Kreuz, wo der Vater sich vom Sohn trennen musste. Und Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war er todeinsam. Aber nur so wird er selber zum Schutzraum, zur Arche, zur Rettung. Seit Ostern ist er wieder aufgetaucht zu neuem Leben und mit ihm alle, die sich an ihn klammern, an diese Arche, an ihn glauben. Und dass Gott noch nicht Schluss gemacht hat mit dir und mir, dass ich noch lebe, das habe ich einzig und allein ihm zu verdanken. Ihm, der mich, wie es im ersten Petrusbrief heißt, wie durchs Wasser hindurch gerettet hat. So beschreibt es Petrus mit dem Bild der Taufe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe. Ich werde nie vergessen, wie ich eines Abends in einem Wald mal von der Dunkelheit überrascht wurde und mich verirrt habe. Und das war eine einsame Ecke. Und damals habe ich angefangen, um Hilfe zu beten. Aber nicht nur das, ich habe nach Lebenszeichen Ausschau gehalten. Lichter einer Stadt gab es dort in der Einsamkeit nicht. Autos manchmal nur ein-, zweimal am Tag. Und trotzdem hat Gott auf mein Gebet hin ein Zeichen geschickt, ein Auto, das irgendwo in der Ferne vorbeifuhr. Aber es reichte schon, denn da wusste ich wieder, in welcher Richtung die Straße lag, zu der ich musste. So kam ich im Dunkeln durchs Unterholz geschlagen, zwar verspätet, aber schließlich doch sicher wieder nach Hause, in mein Ferienhäuschen, gerettet, zumindest gerettet. vor einer kühlen und unangenehmen Nacht. Kleine Episode. Überhaupt nicht zu vergleichen mit den über 360 Tagen und Nächten auf der Arche. Und auch nicht zu vergleichen mit dem, was viele von euch vielleicht schon in schwierigen Situationen durchgemacht haben. Aber unter den gleichen Vorzeichen. Gott vergisst dich nicht. Er handelt nicht so mit uns, wie wir es eigentlich verdient hätten. Er verlässt uns nicht. Und dafür stehen sein Wort und seine Zeichen bis heute. Die Arche auf dem Berg Ararat damals und sein Kreuz auf dem Hügel Golgatha damals, dafür steht sein Heiliger Geist, den er uns Pfingsten geschenkt hat und den er heute durch unser Leben wehen lässt, um die tägliche Flut des Verderbens in uns zurückzudrängen. Dafür steht Jesus selbst. Gott vergisst dich nicht. Schon zu Noahs Zeiten hat Gott die Beziehung zu seinen Menschen erneuert. Und er hat ihnen ein großes Versprechen gegeben. Es folgen in der Bibel, im älteren Bund, verschiedene Bundesschlüsse. Und das war auch damals schon ein solcher Bundesschluss. Und da lese ich die nächsten Verse, die Verse 21 folgende. Da hat Gott versprochen: Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde verfluchen, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Mensch und Tier geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut. Nie wieder soll alles Leben auf dieser Erde vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Vielleicht denkst du an dieses Versprechen, wenn du das nächste Mal so einen ähnlichen, schönen Regenbogen siehst. Gott vergisst dich nicht. Amen. Und dafür, lieber Vater im Himmel, danken wir dir von ganzem Herzen, denn du hast es bis heute gehalten. Und immer wenn wir einen Regenbogen sehen, dürfen wir daran erinnert werden, dass du damals die Menschen nicht in der Arche vergessen hast, dass du was ganz Neues gemacht hast und dass, obwohl die Menschen sich nicht verändert hatten nach der Sintflut, immer noch vom Grunde ihres Herzens böse waren, du Gnade geschenkt hast und dich, du Jesus, bist gekommen, um uns zu erlösen, frei zu machen, zu retten. Lass das noch viele Menschen erleben, dass du der bist, der an jeden denkt, dass du der Retter bist, dass du der Lebensvollender bist. Und lass uns aushalten in Zeiten, wo vieles so schwer und schwarz aussieht oder wo so viele zu leiden haben. Erbarm du dich und zeig du deine Gnade, deine Güte und deine Geduld. Auch hier bei uns, auch hier in dieser Gemeinde. Amen.